sagen, mein Lieber, was hast du da denn jetzt für ein Seil rumgemacht? Ach, das war der Strom. Du machst Strom.
Ja, ich mach nochmal. Mieps, ich mache hier Podcasts mit Kay Ray. Du musst dich zurückhalten, bitte jetzt.
Ist das der Hund, der immer alles zerfrisst?
Ja, das ist der Hund, der vor allem letztes Mal war. Summer. Das ist der Täter. Guck dir den Täter an. Hier ist der Täter. Das ist der
Täter.
Oh,
der hat die Ohren.
Du bist der Täter. Du bist der Täter. Weil nämlich, letztes Mal haben wir ja, ich habe mich auf den Podcast konzentriert, aber links neben mir hat sie Sachen, die auf dem Schreibtisch lagen, Kartonagen, wo Teile fürs Handy drin waren, und so hat sie einfach komplett zerlegt. Und zwar in Tausende von Schnitzeln. Und sie weiß genau, dass ich hier gebunden bin, und deswegen macht sie nur Scheiß.
Ja, aber das ist schön, das bringt Leben in die Bude. Ich muss mir mal eben eine Zigarette bauen.
Ja.
Lieber.
Jemand, der Zigaretten baut, ne? Das impliziert immer gleich sofort, dass das irgendwie illegal ist. Aber es ist nicht illegal.
Das ist illegal. Also das ist so, mache ich das.
Ja.
Du siehst diesen Halm da. Auf dem Halm steckt eine Mentholkugel.
Ja.
Und dann, die muss man da so drauf machen vorher. Und dann macht man mit dem Pieker ein Loch in den Filter. Und dann schiebt man diese Kugel. Moment.
Ist das die Helmut Schmidt-Gedenkzigarette?
Genau. Da schiebt man diese Mentholzigarette, diese Mentholkugel rein und dann drückt man da drauf und dann ist die kaputt.
Ah.
Und dann hat man eine Mentholzigarette.
Wie geil ist das denn?
Und ich möchte jetzt verkünden, dass das mal der letzte Schachtel ist. Weil ich hatte mir überlegt, solange ich noch diesen Mentholkram habe,
ja,
das auf und dann, ich muss aber aufhören zu rauchen. Ich komme eben in meinem eigenen Haus die Treppe nicht mehr rauf. Und habe jetzt meine elektrische Zigarette, mit der man sich das gut abgewöhnen kann. Also ich möchte nicht umsteigen auf diese Dampfer. Da hat man das Gefühl, manchmal die Leute brennen.
Ja, genau. Wenn einer im Auto vor dir fährt und atmet aus, dann denkst du, man muss direkt einen Feuerlöscher rausholen. Genau.
Und ich habe das schon mal benutzt, um den Übergang zu machen. Und da es mir morgens nach der ersten Zigarette immer ganz schlecht geht, und ich ja diese COPD habe, werde ich jetzt aufhören. Und jetzt ist langsam kommt dieser Tag näher und langsam bin ich auch bereit dafür.
So, das ist eine gute Nachricht.
Finde ich auch. Ich habe 3 Umschläge. Wollen wir damit anfangen?
Wollen wir direkt einsteigen? Wir haben sonst allgemeine Themen, wir fangen direkt damit an. Gut, das machen wir.
Wir können sowieso noch auf die anderen Themen kommen.
Ja.
Es gibt ja da eine Menge. Ich habe quer gelesen Nachrichten. Ich wollte ein paar Statements abgeben. Lass uns erst das machen. Welcher soll es sein? Der mittlere, also jetzt, warte, wir machen es so, der Umschlag?
Ja.
Der Umschlag? Oder der? Der erste, der zweite oder der dritte?
Ich habe beim dritten ein gutes Gefühl.
Gut, ich bin gespannt. Das ist ja wie Weihnachten. Oh, ich bin gespannt. Sehr schön.
Deutsche Küche. Was für ein geiles Thema ist das denn? Soll ich was zur deutschen Küche sagen, was mir sofort einfällt?
Ja, sag mal.
Ich habe gerade zufällig letzte Woche von meinem Moderationskollegen Marco Ostwald von Hamburg 1, habe ich eine Geschichte gehört und dann auch das Produkt gesehen. Und zwar sind da irgendwelche Jungs in Altenheime gegangen und haben die alten Rezepte der Rentnerinnen sozusagen sich geholt.
Das
und haben daraus ein Buch gemacht. Und dann haben wir da durchgeblättert und da hatten wir zum Beispiel Birnenbohnenspeck.
Ah.
Wie geil ist das denn, oder? Ja. Birnenbohnenspeck und dann sowas wie Erbsensuppe, also eine schöne Erbsensuppe mit und ohne Einlage. Dann hatten wir Königsberger Klopse gab es da, mit viel Kapern natürlich. Und da waren lauter, da auch so Süßigkeiten, so zum Beispiel aus Äpfeln und Teig, so ein Mischmaschzeug, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so wie Apple Crumble, aber irgendwie in Deutsch auf jeden Fall. Und dann aber auch so Schokoladencremes und sowas alles. Und das waren alles nach alten Rezepten. Und das finde ich eine super Idee. Das sollte man normalerweise jedes Jahr machen. In Altenheim, was glaubst du, dass die einen Spaß haben auch in ihrem langweiligen Rentneralltag, wenn sie da immer sitzen unter diesen entsetzlich hellen Lichtern in ihren Einzelbuden? Wenn da jemand kommt und sagt, komm, wir setzen uns hin, gib uns mal deine tollsten Rezepte von früher. Ich finde das ein Mörder.
Das ist eine tolle Idee. Ist da ein Buch von entstanden?
Ja. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie das hieß, aber es hieß irgendwie so wie ne, Omis Rezepte oder irgendwie sowas alles. Wahrscheinlich darf man es heute gar nicht mehr sagen, weil heute muss es ja heißen Omis, Opis und in irgendwas alte Transenrezepte oder so.
Ompinnens Rezept.
Genau. Aber egal, das hieß, glaube ich, ich krieg's raus. Ich werde das nachliefern.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und da fällt mir nämlich an, ich war ja früher immer bei meiner Großmutter, ich bin ja bei mir zu Hause immer ein bisschen geflüchtet, weil mein Vater ja immer so einen leichten Aggro hatte und so. Und dann war man immer froh, wenn man nicht im Haus da war,
Ja.
wenn der da war. Und dann wir sind in die Nähe meiner Großmutter gezogen, nach Natrophagen übrigens. Herzliche Grüße an den Hörer, der uns, oder Schauer, der uns gegrüßt hat. Der lebt seit 53 Jahren in
Ja.
Natrophagen, hat er nach dem letzten Podcast gepostet. Und ich habe ja erzählt, ja, das heißt,
Ah.
ich lebe seit 53 Jahren in Natrophagen und ich spiele demnächst ja in Haßbergen bei Osnabrück. Ohne Pianist und so gut wie ohne Alkohol, weil beim letzten Auftritt da in Haßbergen sind wir ganz schön abgesoffen bei meinem
Ja.
Pianist, nicht? Aber diesmal spiele ich da alleine und ohne Alkohol. Also für den Hörer, falls jemand mal auf eine völlig cleane Show Lust hat, nämlich die, die ich immer alleine mache, dann soll er da hinkommen. Ja,
Ja.
und ich bin dann immer zu meiner Oma gefahren am Wochenende. 15.16 Uhr fuhr der Bus in Osnabrück-Hellon ab. Und meine Oma stand immer schon am Fenster und wartete. Wann kommt der Twalling? Die hat immer Twalling zu mir gesagt.
Ja,
Und
ja.
da gab es immer Königsberger Klopse, aber aus der Dose. Meine Oma war sehr pragmatisch. Da gab es Königsberger Klopse aus der Dose und den hat sie aber verfeinert mit Honigkuchen.
Ah.
Die hat irgendwie so getrockneten Honig.
Oh.
Und hat die gerieben, man hat den da reingerieben und dadurch hatte der so einen ganz typischen Geschmack. Ich glaube, die Franken, die machen das auch
Ja.
mit Honigkuchen. Und es gibt so zu Weihnachten gibt es immer, die heißen, glaube ich, heißen die Klötze? Das sind so Klötze, auch so Honigkuchenklötze, die kann man trocknen lassen, die muss man zu Weihnachten kaufen und dann kann man die.
Ja. Die sehen so aus, die sehen so aus wie Blöcke sozusagen,
Ja,
ne?
genau.
Genau.
Und dann hat sie noch ein Rezept und das bedauere ich sehr. Das fällt mir nämlich jetzt ein, wo du die Geschichte erzählst. Es gab Birnen und Klöße. Das ist ein altes pommersches Gericht und niemand
Ja.
weiß, wie das gemacht wird. Meine Großmutter lebt seit Jahren nicht mehr.
Waren die Birne am Kloß oder im Kloß?
Nein, die Birnen, da pass auf, das war eine Suppe. Das war wie eine
Ja.
Suppe. Da war eine Zimtstange drin.
Ja.
Da waren Nelken drin
Ja.
und dann waren da Mehlklöße drin. Also meine Oma hat mit Mehl und Ei, die
Ja.
waren so wabbelig, aber die hatten innen eine mehlige Konsistenz und Birnen waren da drin. Also
Aber
Birnen aus
drinnen,
der
genau,
Dose.
waren drinnen. Okay.
Ganze Dosen, Hälfte Birnen. Und das war so lecker. Und die Einzige, die dieses Rezept noch hat, ist meine Tante Helga, die auch in
Ja.
Adelbagen wohnt. Aber über die Jahrzehnte hat sich die Familie total auseinanderdefiniert. Und
Ja.
ich sage immer zu meiner Mutter, warst du denn mal Tante Helga? Und dann sagt meine Mutter immer, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Tante Helga hat sich um deine Oma total rührend gekümmert. Und heute als alte Frau weiß ich, wie viel Arbeit das war. Und ich bin ihr total dankbar. Aber leider hat sich die Familie total zerstritten. Und ich mache da nicht hingehen. Ich mache da nicht hingehen. Und dann sage ich immer, ja, aber das ist die Einzige, die dieses Rezept noch hat. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich mache da auch nicht hingehen, weil ich dann auch immer denke, man hat sich so auseinanderdefiniert.
Ja.
Und ich habe mal die Finger ausgestreckt zu meinem Cousin und meiner Cousine, die Kinder von ihr,
Ja.
und habe ihnen versucht, die Hand zu reichen und habe gesagt, meldet euch doch mal bei mir. Die eine arbeitete nämlich in einem Rewe-Markt an der Kasse, weil ich wusste, dass die da arbeitet, die wollte
Ja.
besuchen und da war die nicht da und dann habe ich gesagt, ich bin der Cousin, bestellt doch der Sabine Lüttke, so heißen die. Sabine Lüttke bestellt der mal schöne Grüße. Ihr Neffe ist auf der Suche nach ihr.
Ja.
Leider habe ich da nie wieder was von gehört. Und mein Cousin heißt Jörg Lüttke, der hat eine eigene Installationsfirma gehabt. Den habe ich auch angeschrieben. Der hat sich auch nicht gekümmert. Und dann finde ich das irgendwie doof, wenn ich dann jetzt zu der Mama
Nee.
fahre und sage, hier bin ich.
Genau, nee, genau, das würde ich auch nicht machen, klar, verstehe ich. Das
Ansonsten,
ist.
deutsche Küche ist mir eingefallen. Weil ich habe mir was zu essen gemacht. Meine Familie geht dann immer laufen. Die sagen dann immer Pams. Und das ist auch Pams, wenn ich mir das mache. Das ist wirklich Pams. Pass auf. Ich nehme 3 Liter Wasser und mache da 3 Tüten
Ja.
Frühlingssuppe rein, außer
Ja.
Tüte.
Ja.
So von Knorr oder so.
Ja.
Und dann, ich habe mitgezählt, kamen da, ich war dann einkaufen, ich war bei meinem Therapeuten in der Schanze, und da war ich eben im Pennymarkt da. Und dann habe ich eingekauft, Kartoffeln, da kommen dann 6 ganze Kartoffeln rein, dann kommen da rein 2 Hände voll gefrorene Rosenkohl,
Ja.
dann kommen da 4 Eier rein, wenn das kocht, mische ich die einfach so durch,
Ja.
dann kommen da 6 ganze Zwiebeln rein.
Im Ganzen immer jeweils, also
Im
ungeschnitten.
Ganzen, einfach nur die Pelle ab,
Okay.
so, dass das, so, und dann kommt da rein, was habe ich noch rein? Ach so, 3 rote Beete,
Ja.
und ach so, und ein Steak, das schneide ich in dünne Streifen, das koche ich einfach mit.
Ja.
So, und dann ist das, wenn das, dann koche ich das, dann kommt da ganz viel Pfeffer und Salz rein. Ich glaube, das war es, was drin ist. Und dann, wenn das dann fertig ist mit Kochen, hat das überhaupt keine Flüssigkeit mehr, weil diese ganzen Sachen saugen das alles auf. Das ist alles ein Riesenkloß. Das ist ein Kloß mit Nudelmatsch, Eimatsch, ganzen Kartoffeln, ganzen Zwiebeln, zermatschten Rosenkohl, weil die sind meist dann ziemlich zerkocht. Ach, und Möhren habe ich noch reingemacht. Große Stücke. Also so eine Möhre in 3 Teile nur da
Ja.
rein. Und wie heißt das? Pastinate oder wie heißt das?
Ja, Pastinaken.
Pastinaken auch noch. Und ach, Sellerie.
Gut, und jetzt
Sellerie
ist
auch.
aber die Frage, da sind ja milde Gemüse drin und sehr starke Gemüse, kräftige Gemüse. Nach was schmeckt das Endprodukt?
Das schmeckt eigentlich nach einem Hochzeitssuppenkonzentrat. Und
Also
das,
Brühe ohne Brühe letztlich.
ja, und das ist so toll, diese ganz, ich liebe ja Salzkartoffeln, diese ganzen Kartoffeln dann zu zerschneiden. Die Zwiebeln sind total mild, die sind halt
Ja.
total zerkocht, aber die sind total mild. Du kannst eine ganze Zwiebel im Mund stecken und kannst sie essen. So eine dicke Zwiebel. Oh, das ist so lecker. Und diese, was neu war, ist diese Pastinake oder wie heißt
Ja,
das? Das habe ich noch nie
Pastinake.
gehabt. Die haben ja ein ganz eigen, die schmecken nach Mohrrübe, da wollen die eigentlich hin. Aber kurz bevor sie nach Mohrrübe schmecken, biegen die irgendwo ab und schmecken
Ja,
nach was anderem.
genau.
Ach, das ist so, ach, Erbsen, gefrorene Erbsen habe ich auch noch reingemacht. Also das ist total toll. Und das ist so ein Topf, das sind 3 Liter, ein großer Kloß ist das. Und du richtig so, wenn du da rein, matscht das richtig.
Und
Dann
aber
sagst du,
am Ende ist aus 3 Litern sozusagen, ist am Ende wahrscheinlich 1 Kilo geworden oder so, ne?
ja,
Oder
genau. Und
genau.
ich sage dann immer, meine Frau sagt, was soll ich denn kochen? Sag ich, ich habe meinen Pams. Und dann habe ich genau geguckt, ich habe dann 2 Tage meinen Pams gegessen. Morgens, mittags und abends. Also 6 Portionen Pams waren das. Und ja, und man hat das Gefühl, man hat sich total gesund ernährt.
Ja.
Und das ist total lecker.
Das
Sieht
ist ja
prima
sicher auch,
aus.
muss ich jetzt mal sagen, das ist ja auch, also jetzt mal, was die Dings betrifft, was die Gesundheit betrifft und sowas alles, ist das ja wahrscheinlich auch tippitoppi.
Ja,
Also.
glaube ich, ich glaube das auch. Ich bin immer der Meinung, ich tue mir dann was ganz Gutes, weil auf
Ja.
Tour isst man ja immer, wer weiß was. Und ja, da bin ich immer der Meinung, ich tue mir was Gutes und ich esse das einfach gerne. Überhaupt deutsches Essen esse ich gerne.
Ja. So, ich würde noch da hinzufügen, ist das Essen eigentlich heute. Ist es so, dass Essen heute anders ist, als es so früher gefühlt war bei Oma? Ist das was anderes? Ist das ein anderes, sozusagen anderes, also so ein anderes Gefühl, heute
Also,
Essen?
denke da sehr viel drüber nach, weil ich zum Beispiel, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, meiner Frau niemals zugetraut hätte, dass die so gut kocht.
Ja.
Ich habe immer gedacht, auch wenn meine Frau die kann, wenn ich, wir kannten uns ja vorher schon und so, und dann dachte ich immer, naja, kochen ist jetzt nicht ihre Stärke, weil wir haben ja schon mal zusammen gewohnt,
Ja.
in einer WG, und da hat die dann immer so Hühnerfrikassee gefroren mit Reis und so, das war alles immer nicht meins. Und jetzt hat sie ja, wir haben ja dieses Kind und da muss ja gekocht werden. Und da wundere ich mich immer, was meine Frau so kocht. Aber deutsche Hausmannskost gibt's, musste ich jetzt lachen, von süß-saure Bohnen. Das haben wir jetzt gestern gehabt.
Ah, das
Süß-saure
kenne ich
Bohnen.
nicht.
Das ist eine Mehlschwitze, so. Und
Ja.
dann Bohnen da drin, Speck. Und dann kommt da aber, da kommt Zucker mit rein und noch irgendwas Saures, keine Ahnung, süß-saure Bohnen. Und dazu macht man Frikadellen und Salzkartoffeln. Das ist das Lieblingsgericht von meiner Tochter und von mir, von meiner Frau. Und dann diesen Eintopf mit, kennst du bestimmt auch, Kartoffeln und Möhren, Ja, so ein Eintopf ist das. Da werden Kartoffeln reingeschnitten, Möhren wird ein bisschen so klein geschnitten, klein geschnappelt und ein bisschen gestampft. Das essen wir auch. Da kann ich zum Abendbrot 4 Teller von essen. Wo meine Frau sagt, auch dem Herrn David schmeckt es ja. Sag ich bin schon total voll, aber das ist total lecker. Dann kriege ich nur, das sollte eigentlich für 2 Tage reichen. Ja, also dann.
Ich
Und
kenne
mir
ja,
ist.
ich bin ja auch ein Freund tatsächlich von, ich mag ja, ich bin ja jetzt nicht großer Suppenesser oder so, aber wenn die Suppe so ein bisschen gehaltvoller ist und etwas zähflüssiger ist, ne, also so richtig schöner, so eine schöne Erbsensuppe zum Beispiel, aber auch so eine Hühnersuppe. Also wenn da was Richtiges drin ist, wenn das ein bisschen sämiger ist, sozusagen mit schön viel Hühnchen drin und so, ist ja auch was Herrliches. Ist was Herrliches.
Ja, muss ich auch sagen. Und zu deiner Frage, hat sich da was geändert? Also früher war ich immer der Meinung, es hat sich im Zeitgeist was geändert, wird sich auch was geändert haben in der Art, was die Leute heute essen. Aber manchmal denke ich auch, vielleicht hat das auch was mit dem Elternhaus zu tun. Als ich klein war, war ich ja der Meinung, alle Kinder leben so wie ich. Bis ich dann feststellen musste, das ist nicht unbedingt so. Nicht viele, also wir hatten ja zu Hause keine Diskussion. Es wurde ja dann immer gesagt, Schnauze, dann war es das. Meine Eltern waren halt sehr streng. Deshalb liebe ich meine Mutter heute umso mehr, weil wir uns das alles verziehen haben und ein super Verhältnis haben, meine Mutter und ich. Aber meine Mutter, die kann einfach super kochen. Bei uns gab es immer 6 Personen abends Essen. Es waren 6 Personen und es gab. Einen Abend gab es Rosenkohl, Kartoffeln und ein Kotelett. Am nächsten Tag gab es, was weiß ich, Gulasch und Nudeln. Am nächsten Tag gab es Roulade, es gab viel Fleisch. Und es gab, aber es waren immer Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Und es gab jeden Tag, was weiß ich, Rotkohl, Rosenkohl, Sauerkraut. Also immer so ein typisches altdeutsche Küche. Und meine Frau kocht sowas gar nicht, die mag das gar nicht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht so, dass man in unserer Kindheit alle sowas gegessen haben jeden Abend, sondern ich nur zu Hause. Ich
Das
weiß
ist,
das nicht.
also ich kann dir sagen, die Familie Kliemann, Peter Kliemann, der wohnte neben uns in Berlin. Da war ich so 10, 11, 12 irgendwas. Und da war das so, dass die Mutter leckere Stullen geschmiert hat und wir durften dabei Fernsehen gucken. Das durfte ich zu Hause gar nicht. Und wir haben dann Väter der Klamotte gesehen oder Paulchen Panther und haben dazu Klappstullen von Frau Kliemann gegessen. Das werde ich ihr niemals vergessen. Das war wirklich toll. Da gab es immer Klappstullen. Bei anderen, also bei uns zum Beispiel zu Hause, gab es auch Mach dir ein Brot. Also bei uns gab es dieses Mach dir ein Brot. Also das war relativ früh. Meine Eltern haben jetzt das mit dem Essen, also das gab es da mal. Meine Mutter hat schon mal gekocht irgendwann, aber das war jetzt nicht spektakulär und ich erinnere mich auch an kein Gericht, wofür sie irgendwie steht. Das gab es bei uns einfach nicht.
Ja,
Wir waren
guck.
Schauspielerhaushalt, war irgendwie andere Prioritäten, so würde ich mal
Da
sagen.
kann man aber wieder sehen, es hat was mit zu Hause zu
Ja,
tun.
genau. Und jetzt ist die Frage für dich. Ich frage das deswegen gefragt vorhin, weil also ich habe so eine romantische Erinnerung an Essen bei meinen Großeltern, weil da gab es immer richtig, da wurde sich hingesetzt zusammen, dann war auch
Genau.
Handys gab es ja eh nicht, aber da gab es auch nichts nebenbei, sondern saß man zusammen und hat gegessen und so. Dann hat die hat immer so Sachen gemacht wie, ja, du musst das mal probieren wenigstens, du musst das mal probieren. Also man kann nicht einfach i sagen, man muss es mal probieren. Und dann habe ich zum Beispiel gab es, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Grützwurst mit Rosinen.
Ja,
So,
mit Rosinen kenne ich das nicht.
Das ist eine Blutwurst eigentlich, also
Ja.
eine kleine so Form von einer Bratwurst, sage ich jetzt mal, aber es ist eine Blutwurst, also die ist sehr rotbraun sozusagen und dann sind da Rosinen drin und dazu gibt es Kartoffelmus und Apfelmus. So, und das sieht ja schon denkwürdig aus und für
Ja.
Kinder was ganz Schlimmes. Und dann hat aber meine Großmutter hat gesagt, nein, das wird auf jeden Fall, muss es probiert werden. So, und dann war diese Wurst so richtig schön knusprig, also diese Grützwurst war als Wurst noch da und hatte ganz knusprige Schale, weil sie knusprig gebraten war in der Pfanne. Und dann hast du die auf dem Teller gehabt und daneben Kartoffelpüree und Apfelmus. Und dann hat man die oben aufgeschnitten, die Wurst. Und dann kam da diese Masse raus, die eigentlich ein bisschen wie Hackfleisch ist irgendwie, aber eben mit Rosinen und Blutwurst. Und das war so lecker. Und ich habe am Anfang gedacht, ich krieg's nicht runter. Das war also wie Dschungelprüfung, wenn du feststellst, dass plötzlich die Stierhoden richtig lecker sind. Und das habe ich seitdem immer im Kopf. Das Gleiche gilt für Leber. Ich esse keine Leber eigentlich. Ich mag auch eigentlich keine Leber. Bei meiner Oma, mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, da gab es Leber, die war richtig schön knusprig und war auch nicht so viel, aber dann auch mit richtig schönem Kartoffelmus, mit kleinen Stückchen noch so drin manchmal und mit Apfelmus dazu. Und dann war das lecker. So. Also das war für mich so eine Erinnerung. Ja, aber das, was ja noch wichtiger war, war der Nebensatz, nämlich deine Eltern waren sehr streng. Ich sage ganz ehrlich, liebe Eltern, liebe junge Eltern oder die, die ihr plant, Eltern zu werden, wenn ihr zu euren Kindern streng seid, dann kommt das raus, was ihr da seht auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob die Eltern das gewollt haben. Mal ehrlich, ja. Ich weiß es nicht. Wären sie milder gewesen, wäre uns der Carey vielleicht gar nicht so auf dem Tablett jetzt, wie er jetzt ist, sondern wäre vielleicht, man weiß es nicht, bei irgendeiner Partei untergekommen, als Schlosser unterwegs, würde mit einem lustigen Spruch auf den Lippen Gas, Wasser, Scheiße machen oder aber auch als Wissenschaftler Atomkraftwerke erfinden, man weiß es nicht.
Ja.
Aber die strenge Erziehung hat genau dazu geführt, bei mir war es so, ich durfte, kein Witz, also meine Eltern haben gesagt, Medien sind Blödsinn. Und deswegen gab es kein Fernsehen, es gab keine Musik. Also Musik habe ich alles von meinen Großeltern bekommen, Fernsehen hatte ich bei Peter Kliemann und sonst irgendwo. Aber es war alles immer, bei mir war alles das, was zu tun hat mit Entertainment, war nichts. Und es ging darum, dass ich wertige Dinge tue, wie zum Beispiel Bücher lesen oder auch mal klassisches Konzert. Und dann habe ich natürlich das der Ergebnis sehen wir. Also hat es auch in die Hose gegangen.
Ja, was ich aber tatsächlich, wo wir gerade in dem Mitgeben sind, also nach draußen kommunizieren, möchte ich kommunizieren, für mich war, und das sage ich an alle Leute draußen, die da draußen sitzen und vielleicht auch mit ihrem Elternhaus so hadern oder so. Für mich war die große Erkenntnis, also als junger Mensch, als Kind habe ich das nicht bemerkt. Ich habe gedacht, es ist überall so streng wie bei uns zu Hause. Und es war bei uns nicht nur streng, es war auch ungerecht. Es war ungerecht, das muss man dazu sagen. Du hattest immer
auch
das Gefühl, das ist nicht
richtig. Absolut.
Es fühlte sich nicht richtig an. Und dann gab es die Zeit der Jugend, wo es dann durchaus auch mal die ein oder andere Prügelei gab, also aber nur einseitig. Also kriegte ich dann eine gepfeffert und hatte den Mund zu halten. Das fühlte sich dann irgendwie noch strenger an. Und dann gab es die Phase dessen, dieses sich Abnabelns, dass man, meine Eltern waren immer beleidigt. Die waren immer der Meinung, man müsste jetzt, also na, wenn der nicht anruft, rufe ich auch nicht an. Und dann gab es, und unser eins war auch so, und dann gab es immer so Phasen, wo man wochenlang keinen Kontakt hatte oder auch jahrelang, gab es bei mir auch. Und ich habe dann eine Freundin gehabt, die heißt Barbara, das ist auch immer noch meine Freundin. Und die ist heute 80. Und die hat mich dann vor 30 Jahren oder so, hat die mich immer so an die Seite genommen. Und die hat immer gesagt, nimm's doch deinen Eltern nicht übel. Deine Eltern, die konnten das nicht, die haben das Beste versucht. Und die haben aus dir zumindest einen höflichen Jungen gemacht. Du bist höflich. Und du hast Anstand. Und das ist ja auch eine Menge. Und das andere konnten die nicht. Und das wiederum habe ich mir hinter die Ohren geschrieben und bin so auf meine Eltern wieder zugekommen, quasi trotz allem in Dankbarkeit und Liebe und habe denen auch Liebe gegeben. Und das hat das hat dazu geführt, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter und ich, wir haben das Kriegsbeil begraben und wir haben einfach, wir haben uns geliebt und meine Mutter und ich immer noch. Mein Vater lebt ja nicht mehr. Also ich kann das nur rausgeben an alle Leute, die ein schlechtes Verhältnis haben zu ihren Eltern. Liebe heilt tatsächlich Wunden, so blöd wie es ist. Aber wenn man die Liebe, die man nicht bekommen hat, zurückgibt an die Eltern und an, die sind das dann gar nicht gewohnt. Ich weiß, ich habe meinen Vater irgendwann in den Arm genommen. Der hatte die wohl lebten Leben. Meine Mutter lebt da immer noch auf so einem großen Bauernhof, wo quasi, der wird nicht bewirtschaftet, sondern da wohnt sie privat, so in so einem großen Bauernhaus. Und da ist ein großes Tor und ein großer Zaun drumherum. Und mein Vater war da immer so der Herrscher, auch über die Leute, die da mitgewohnt haben, hat mein Vater auch gerne mal ein bisschen so rumgegängelt. Mhm. Und wenn du da geklingelt hast, dann hast du das Grundstück betreten, dann kam mein Vater und der sagte dann nur, moin. So, und ich habe den dann aber in den Arm genommen. Und es war richtig so, hallo Papa. Und das kannte ich, kannte das nicht, dass mein Vater mich in den Arm nimmt. Und der kannte das auch nicht, dass ihn jemand in den Arm nimmt. Und dann war das immer so, oh, aber der Bann, der war gebrochen. Es war dann, diese Hemmschwelle war weg und es fing dann, mein Vater war immer so ein Hauch unsicher. Und da konntest du dann so, na, habt ihr denn einen schönen Tag gehabt? Und dann dauerte das eine halbe Stunde, bis mein Vater wieder in seinen Mecker-Modus kam. Aber also das hat tatsächlich geholfen. Mit Liebe kann man solche Konflikte tatsächlich lösen.
Also ich hatte ja genau die gleiche Situation. Ich bin ja mit 14 von zu Hause weg. Nicht wegen des schlechten Essens, muss ich sagen, sondern wegen der Ungerechtigkeit und der ganzen Geschichte. Und ich habe zwischendurch Kontakt gar nicht gehabt. Dann hatte ich irgendwann mal wieder, ich weiß gar nicht, in so einer Notsituation Kontakt zu meiner Mutter. Da waren meine Mutter und mein Vater schon getrennt. Da hat die in Hamburg gewohnt. Und dann hat die tatsächlich ihren Freund, ihren damaligen, der war übrigens der Freund von ihr, der war ein Jahr jünger als ich. Das muss man sich mal vorstellen. Den hat sie dann auf mich gehetzt. Und der sollte mich dann aus der Wohnung treiben, weil ich wohl die beiden Herrschaften da bei ihrem Treiben gestört habe. Und weil ich da irgendwie überflüssig war. Ich habe da ein Wohnzimmer, und die hat nicht genug Schlafzimmer, deswegen habe ich im Wohnzimmer geschlafen, also auf so einer Liege, wurde dann abends immer ausgeklappt und so. Dann war der Freund, der wollte dann da gerne einziehen und wollte gerne der Mann im Haus sein und wollte mich raushaben. Und dann hat er mich probiert, aus der Bude rauszutreiben. Da hat er sich ordentlich eine gefangen. Und zwar richtig. Und dann bin ich von zu Hause weg. Dann hatte ich also lange Zeit gar keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, überhaupt nicht. Mein Vater immer so zwischendurch. Und dann, ich weiß nicht, da war ich so vielleicht 40 oder so, dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du, guck mal, wo du heute bist und was du heute machst, hast du ja irgendwie deinen Eltern zu verdanken. Also, dass du überhaupt da bist und sowas alles. Ne? Und es geht mir ja gut. Warum soll ich noch rumklagen und zornig sein?
Genau.
Also meine Mutter ist einfach ein grundböser Mensch, mit der habe ich nichts zu tun, mit der will ich auch nichts zu tun haben. Wenn die jetzt in den Podcast reinkommen würde, würden wir uns nach 20 Minuten spätestens streiten. Ach, nach 5 Minuten würden wir uns streiten, weil die wirklich da ist, um Streit zu sehen, Unruhe zu machen und Blödsinn zu machen. Das ist wirklich, also ist für mich ein unerträglicher Mensch. Deswegen, mit der will ich nichts zu tun haben. Aber mit meinem Vater habe ich total meinen Frieden gefunden, absolut. Und ich finde auch jemand, der einen, also ich kenne ja auch mehr jetzt über, oder weiß mehr über Künstler, weil ich halt viel Kontakt zu Künstlern hatte und gerade zu Schauspielern. Und du kannst, glaube ich, in jungen Jahren mit 24, 26, 30 oder so, da kannst du nicht ein guter Schauspieler sein und gleichzeitig ein guter Vater. Das geht nicht. Das sind Rollen. Und jemand, der in Rollen lebt und mal der Kommissar Walter ist und mal als Godot über die Bühne springt oder sonst irgendwas, ja. Das ist nicht möglich. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht sein. Und auch in der Art, wie man als Schauspieler lebt, also Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so. Ich glaube, dass Kinder da auch teillästig sind.
Oder ja, das glaube ich tatsächlich auch. Deshalb bin ich ja, also mal als Abschluss für meine Mutter, also das, was du da sagst, kann ich total unterschreiben. Ich bin einfach total glücklich darüber, dass meine Mutter und ich liebe meine Mutter über alles, und wir konnten Gott sei Dank über diese Sachen, wir haben das einfach überwunden. Es ist einfach so. Ich bin auch dankbar. Letztendlich muss man immer noch, darf man nicht vergessen, ich bin dankbar dafür, dass ich auf der Erde bin. Ohne meine Eltern wäre ich das gar nicht. Und das auch noch in ganz schwierigen Zeiten, denn das war ja die Kriegsgeneration. Mein Vater ist durchs brennende Dresden gelaufen. Also die haben ganz andere Sorgen gehabt,
absolut,
als wir heute haben. Und insofern bin ich denen auch total dankbar. Und was die Kunst und Kinder betrifft, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das trifft ja mich dann auch mit meinem Kind und so. Und da bin ich total dankbar für meine Familie, weil ich eben auch nicht, ich gelte hier bei uns zu Hause nicht als Erzieher. Also meine Tochter kriegt alle Liebe von mir und ich auch alle Liebe von meiner Tochter. Aber wenn es um Erziehungsfragen geht, das überlasse ich alles meiner Frau. Weil, oder zumindest sehr viel, wir sprechen uns ab, aber das meiste erledigt meine Frau. Und zwar aus einem Grunde, weil ich, Kai David ist zu sehr beschäftigt mit Kay Ray. Also du kannst dann, entweder kannst du sagen, ich hänge diese Bühnenfigur an den Nagel und mache einen normalen Job. Oder du sagst, ich spiele wesentlich weniger, dann habe ich mehr Zeit für meine Familie, das kann ich mir nicht leisten. Und so steht hier ungeschrieben im Raum, Kay Ray nimmt so viel Anspruch, so viel Zeit in Anspruch, und nicht umsonst habe ich ja nun 30 Jahre an dieser Karriere gearbeitet, dass ich kann jetzt Kay Ray nicht einfach mal fallen lassen und dann einfach das mal lassen.
Würde auch keinen besser bekommen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. In der Konstellation, in der du bist, ist es ja so, das würde ja keinen besseren besser bekommen. Also mein Vater ist, und meine Eltern beide, meine Mutter ist jetzt keine wirkliche Schauspielerin, weil die hat irgendwie einmal eine Prostituierte bei Polizeirevier Davidwache von Jürgen Roland oder so, wie er hieß, gespielt. Und dann hat sie nochmal irgendwie war ein bisschen Tänzerin mal. Und dann war sie nochmal Bühnenschauspielerin ein bisschen, aber jetzt nicht wirklich was Großartiges. Mein Vater hat halt richtig was bewegt. Und er ist ja durch ganz Deutschland in großen Theatern gewesen, in Wien an der Burg gespielt und sowas alles. Und immer in Festengagements und immer über mehrere Jahre und so. Das kannst du nicht einfach, du kannst nicht das machen, jeden Tag 100% sein, entweder proben oder aber vor Publikum spielen, egal wie deine Laune ist, du musst raus und musst das Ding volle Möhre vertreten und so. Und dafür haben sie ihm sozusagen auch gebucht, tatsächlich. Und das, also das kann man nicht, und da kann man nicht gleichzeitig noch ein guter Vater sein. Und dann auch noch, muss man sagen, ich bin, also ich glaube, er war 24, als ich auf die Welt gekommen bin. Das ist ja auch, ist ja tierisch jung. Also,
ja, das kommt noch dazu. Also das macht es eigentlich dann noch schwerer. In meinem Fall ist es halt so, aber naja, gut. Also ich bin meiner Familie total dankbar dafür, dass die das so mitmachen. Mein Tagesablauf sieht tatsächlich jetzt nach diesen 18 Tagen, die ich ja auf Tour war, irgendwie sah dann wirklich, sieht so aus, ich komme nach Hause und ich spiele mit meiner Tochter, spielen wir zusammen, Brettspiel, wir unterhalten uns, was war, meine Tochter zeigt mir ihre Cape Cut Videos von TikTok, die sie gemacht hat und so, und dann, ja, dann lege ich mich ins Bett und abends bis 9 Uhr sitzen wir und machen irgendwas gemeinsam und dann gehen die schlafen, ich bleibe noch bis 1 Uhr wach, nächsten Tag schlafe ich bis 10 Uhr, stehe auf, erst Mittag. Das Einzige, was ich hier zu Hause erledige, ist, ich gebe zweimal mit dem Hund einen langen Gang oder so. Und wenn meine Frau irgendwas hat, was ich hier abnehmen soll, mache ich das auch. Aber ansonsten lebe ich hier dann, kann ich mich hier ausruhen, sagen wir mal so. Ich kann mich hier wirklich ausruhen und wundere mich immer, wie viel Ruhe ich brauche nach dieser Tour.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja. So sieht es aus mit der deutschen Küche und den deutschen Familien. Man muss es so sagen.
Ja, ja.
Welche Themen sind dann an uns vorbeigegangen?
Soll ich dir sagen?
Ja.
Da springen wir dann auch noch drauf.
Nein, die sind ja vorbei. Die können fürs nächste Mal aufgehoben werden, wenn sie gut sind.
Also, das nächste Thema wäre gewesen.
Ach, auch ein schönes Thema.
Und das dritte Thema war das auch wissen. Mogel die aber irgendwann wieder runter.
Ja, die kannst du nächstes Mal. Die beiden Themen sind ja top. Ja. Oh mein Gott, was für großartige Themen das sind. By the way, zum Thema Schlager habe ich ja was für dich, ne? Ich bin gespannt.
Wir können auch über Schlager reden. Ich finde das Thema auch interessant. Ja, sag mal.
Ich bin gespannt, ob es funktioniert, weil ich glaube nämlich, dass hier Zoom das keine Musik überträgt, tatsächlich. Aber wir probieren das mal kurz. Ich habe nämlich hier einen, es ist nicht wirklich ein Schlager, es ist einfach nur ein Hit. Ein wirklicher Hit. Und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert oder wenn es funktioniert, wie es funktioniert. So, pass auf. Wir probieren das mal. Ich mach mal einfach an und dann sagst du mir, ob du Musik hörst.
Nein, ich höre nichts.
Du hörst nichts, ne?
Nein, nur Sekundenbruchteile fetzen.
Okay, das ist sehr schade. Aber ich habe nämlich mit unserem Freund Wayne, unserem gemeinsamen,
ja,
arbeiten wir ja hardcore an einer Hamburg-Hymne,
ja,
einem lustigen Hamburg-Hit sozusagen.
Ja.
Da haben wir jetzt wieder eine neue Variante. Jetzt würde ich die dir mal, ich schicke sie dir einfach mal, damit du sie hören kannst. Die ist ja in Dinglisch, ne? Also es ist Deutsch und Englisch.
Ja.
So ein bisschen gemischt, aber es ist wirklich, 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 und es wird jeden Tag wird es besser. Also ob ich leite es weiter, weiterleiten, ein ausgewählt, weiterleiten an. Wo bist du denn hier? Hier bist du. Zack, bumm, weiterleiten. Jetzt hast du es auch. Jetzt kannst du probieren, es zu spielen. Mal gucken, ob man es dann hören kann.
Moment.
Das ist natürlich für die Zuschauer und Zuhörer jetzt besonders spannend, dass wir hier Sachen hin und her schicken und sie gar nicht wissen, was es ist und sie es auch nie erfahren werden, weil die Technik...
Aber bei mir läuft schon.
Ja, ich höre nichts. Nee, das macht boop, boop, boop und dann war es das.
Das ist aber toll, das fängt schon sehr, sehr, sehr gut an. Du hast mir das mal geschickt, aber da warst du nicht so weit, ne?
Nee, das ist jetzt viel weiter, genau.
Ja, ja, den setzen wir drunter, oder nicht? Den kann man.
Ja, den setzen wir drunter, genau. Das ist eine...
Moin, moin, Hamburg! Hamburg, Stadt und Land!
Genau, wir haben ja mal zusammen diesen AIDA-Hit gemacht. Die AIDA ist wie mein Zuhause. Und das Ding ist ja richtig eingeschlagen und ist ja heute noch Hymne auf allen Schiffen sozusagen. Und jetzt haben wir mal was für Hamburg gemacht. Und mal sehen, das wird cool werden.
Das finde ich total toll.
Ja.
Muss ich dir sagen.
Ist auch, ist auch, eigentlich ist es, also ist schon deutsch auch, aber dadurch, dass er eben sehr englisch ist, also er ist so englisch, dass er sogar Engländer ist, ist es manchmal schwer zu verstehen, aber cool. Sehr, sehr, sehr cooler Song.
Ja, sehr gut. Hört sich gut an. Mein Schwager ist ja auch Engländer. Mein Schwager ist Engländer, hat meine Schwester kennengelernt in Mönchengladbach und hat in einem Café gesessen und hat einen aufs Maul gekriegt von einer Frau, weil er den typischen englischen Fehler gemacht hat. Er hat nicht gesagt, mir ist heiß, er hat gesagt, ich bin heiß.
kann man immer erzählen, die Geschichte.
Meine Frau, die saß zusammen nachts in der Kneipe, da wollte er sagen, Gott, es ist mir so heiß hier. Und dann hat er gesagt, ich bin so heiß. Da hat die ausgeholt und die Beine gepfeffert. Aber das ist ja toll. Da kommst du voran mit dem Sender.
Ja, ja, Schritt für Schritt machen wir immer weiter. Ich habe heute auch ein tolles Erlebnis gehabt. Ich war heute bei Bucherer, diesem Juwelierhändler, weil ich für jemanden etwas nachfragen musste. Und dann hat ein Mann im Hintergrund, der heißt Stefan, der Mann im Hintergrund kam auf mich zu und sagte, hallo Herr Brandt. Und ich sage, woher kennen wir uns? Weil ich kannte den, ich habe den noch nie gesehen. Da sagte er, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, Sie sind doch jeden Morgen im Fernsehen. Und es ist so toll, jemanden zu haben, der mal seine Meinung sagt. Und der das auch nicht sich schämt und sowas alles. Und das hat mich so gefreut, obwohl es ja nur ein einziger Mensch ist. Aber da sieht man, dass es eben doch richtig ist, was auch wir machen, dass man einfach auch das sagt, was man denkt und dass man keine Angst hat und dass man sich nicht versteckt. Wie übrigens auch, by the way, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Geschichte der Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Hey, also diese Truppe der Süddeutschen Zeitung, ne, ist ja sowieso, das war früher mal eine richtig gute Zeitung, heute ist das eine unfassbar journalistisch versagende Community. Das Hauptthema ist eigentlich, sie sind Meister im jemand anklagen, auch völlig unrecherchiert heutzutage und sowas alles. Und als Chefredakteurin bist du auch für den Scheiß verantwortlich. Sie haben sich ja zum Partner gemacht von diesem Menschen, der in Amerika jemand umgebracht hat und jetzt neulich freigelassen worden ist auch und sowas alles, haben da also ihn empfangen, als er ankam in Deutschland und haben mit Teddybären geworfen. Also die haben so peinliche Sachen gemacht. Die Süddeutsche Zeitung ist ein so finsteres, dämliches Blatt von kleinen geistigen Journalisten, die absolut nur Regierungspropaganda machen und so. Naja, und jetzt hat dieser, auch ein irrer Beruf, der Plagiatsjäger, ich habe seinen Namen vergessen, Weidel oder Weinert oder irgendwie sowas alles, der hat also festgestellt, dass diese Frau, die Meisterin ist im Anklagen von anderen mit ihrer Redaktion, dass sie selber irgendwie in ihrer Dissertation gefuscht hat. Ist ja jetzt bei einer Journalistin jetzt nicht so schlimm wie beim Arzt, ne? Weil da geht es ja nicht so richtig ums Fachliche und abgesehen davon, was die abliefern, da sieht man ja, da wundert man sich ja, dass sie überhaupt was gelernt hat. Aber egal.
Moment, so, da willst du intervenieren. Wenn ein Arzt fuscht, ist das eigentlich genauso gefährlich, wie wenn ein Journalist fuscht, weil die vielen fuschenden Journalisten, was die angerichtet haben, erleben wir auf den Straßen.
Das stimmt. Und ja, genau. Und tatsächlich hat das auch irgendwann tödliche Folgen und sowas alles. Da hast du recht. Ich wollte es gerne ein bisschen verharmlosen und wollte ihr noch eine Tür öffnen, dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber anyway.
Gerade bei der Süddeutschen ist das nicht angebracht.
So. Sie hat beschissen, so sieht's aus. Das Ganze ist, alle sind jetzt empört und sagen, ja, wie kann denn dieser Plagiatsjäger, und ja, stimmt, Plagiatsjäger, auch ein ganz, das ist ein DDR-Beruf, ganz, also finde ich ganz furchtbar, dass jemand sich damit beschäftigt und Geld verdient, andere Leute des gelungenen Betruges, weil die haben ja einen gelungenen Betrug hinter sich, dann zu überführen, was soll die Scheiße, wie kann man davon leben, das ist ja schlimmer noch als jeder hier Parkwächter oder sowas alles, also ganz schlimm, aber Fakt ist, dann hat die eigene Redaktion der Süddeutschen, also die ganze Wustenmenschen-Mischpoke, hat gegen die eigene Chefredakteurin ermittelt, um sie dann zu entlassen. Daraufhin ist die an den See gefahren, hat einen Abschiedsbrief in ihr Auto gepackt, hat die Klamotten an den See gelegt, ja, und ist jetzt, brandneue Nachricht von jetzt eben gerade, gefunden worden, stark unterkühlt und leicht bekleidet unter einer Brücke.
Das ist geil.
Doch, das ist so, alle haben sich Sorgen gemacht, ja, sie könnte wahrscheinlich tot sein, sie könnte wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, sie hat sich im See ertränkt, weil man hat sie gesehen, wie sie in den See gegangen ist. Jetzt hat man sie gefunden, es hat nicht geklappt mit dem See, sie lebt noch, was für ein unglaubliches Glück, sie lebt noch, sie ist nur stark unterkühlt.
Das ist ja diejenige, die tatsächlich, das ist total irre. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das diese Wendung nimmt. Für mich war es bislang so, dass sie einen Maulwurf vermutet hat. Die haben ja auch einen Maulwurf da bei den Deutschen, der ihr nachgewiesen hat, dass sie mehrere Plagiate veröffentlicht hat. Ja. Und daraufhin hat sie ja alle von allen Angestellten die Rechner durchwühlen lassen, also alle Mailprogramme. Das heißt, alle Quellen, alle geheimen Quellen, die Journalisten da vielleicht haben, da hat die mal eben so drauf geguckt. Das ist so, ja. Da, ja.
Ich könnte da noch mal zitieren, also jetzt mal, Blick schreibt, Suchaktion am Inn, Vize-Chefredakteurin der SZ, stark unterkühlt, also Vize-Chefredakteurin, stark unterkühlt gefunden, bla 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 bla, so dann Drama um die Journalistin Alexandra Fördel-Schmidt. Am Donnerstagmorgen war die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen plötzlich spurlos verschwunden. In einer groß angelegten Suchaktion mit knapp 100 Einsatzkräften und Dutzenden von Booten wurde sie im Innenviertel an der bayerisch-oberösterreichischen Grenze gesucht. Die Polizei ging selbstverständlich von Suizidgefahr aus. Dann am Freitagvormittag die frohe Nachricht, Fördel-Schmidt lebt. Sie wurde laut PPN von der Polizei stark unterkühlt unter einer Brücke bei Braunau am Inn gefunden. Auch dass jemand von der Süddeutschen Zeitung in Braunau ist, ist auch schon mal ganz schwierig. Das sollte man nicht machen. An der Suchstelle am Fluss wurden am Donnerstag persönliche Gegenstände, ein Auto, das ihr gehört, gefunden. Brisant. Die Polizei entdeckte dort ebenfalls einen Abschiedsbrief. Die Plagiatsgeschichte sorgte in den letzten Tagen in Deutschland für mächtig Wirbel. So vor allem, weil News-Chefredakteur Julian Reichelt das Gutachten in Auftrag gegeben hatte, das ihre Doktorarbeit unter die Lupe nahm. Reichelt hat den österreichischen Plagiatsjäger Stefan Weber mit der Durchleuchtung der Doktorarbeit beauftragt. Von diesem Weber, der als User auf Twitter beziehungsweise X unterwegs ist, kursiert am Donnerstagabend plötzlich ein Twitter-Screenshot. Ich habe viel über Medien, Mechanismen und Menschen und Geschäfte gelernt. Zumindest ist die Jagd vorbei. Darin steht, Alexander Fördel-Schmidt schickte heute mir und einem Journalistenverteiler diese Mail. Ich bin gespannt, was vorbei ist und wer hier genau wen jagt. Darunter prangte ein Screenshot von Fördel-Schmidts Nachricht. Ich habe viel über Medien, Mechanismen und Menschen und Geschäfte gelernt. Zumindest ist die Jagd vorbei. Tweetzeit, Donnerstag, 9. Februar, 9.16 Uhr. Mittlerweile ist der Tweet in Webers Timeline nicht mehr auffindbar, aber die Plagiatsjäger bestätigt gegenüber Blick die Echtheit. So, also die hat sozusagen ihm geschrieben, jetzt hat sie viel gelernt und so weiter und so fort, wollte dann ins See gehen und hat es nicht gemacht. Mir steht es gar nicht an, was dazu zu sagen. Eins ist es nur, es zeigt, wo der deutsche Journalismus steht. Es ist so unfassbar peinlich. Ich möchte mir den Finger in den Hals stecken und ich schäme mich für den deutschen Journalismus, der sowas macht. In allen Seiten, also in alle Richtungen.
Ja, natürlich.
Ich nehme da jetzt gar keinen aus.
Wir vermuten das ja auch schon länger. Und dazu, ich hatte ja zu Beginn gesagt, ich wollte ein paar Statements abgeben. Und das wollte ich nämlich auch, weil bei uns in der Timeline, also hier in den Kommentaren, sind das letzte Mal so, die Blauen und rechts und was weiß ich. Also dem vermeintlichen Zuhörer und Zuschauer hier möchte ich nochmal ganz klipp und klar sagen, wenn in Deutschland die Leute auf die Straße gehen und gegen Rechtsradikale demonstrieren, dann können die das gerne tun. Ich würde auch gegen Rechtsradikale demonstrieren, das mache ich gerne. Wenn allerdings, ich darf trotzdem das Gefühl beschreiben, dass das Ganze orchestriert ist und dass das Ganze von der eigentlichen Problematik in diesem Land ablenkt, nämlich von ausgesprochen schlechter Kritik, schlechter Politik, was auch den Haushalt betrifft, jetzt der ja veröffentlicht wurde, in dem ja eigentlich genau das, was Sie vorher angeklagt haben, nämlich die Bahn ist scheiße, die Infrastruktur ist scheiße und genau das wird weitergemacht. Dann nervt es mich zutiefst, dass Leute mich dann versuchen, ins rechte Lager zu rücken. Das könnt ihr gerne tun, aber das ist die einfachste Art, mit Kritikern umzugehen. Und da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Ich bin kein Rechtsradikaler und ich möchte immer noch in diesem Land sagen, was ich gerne sagen möchte, auch wenn es euch nicht passt. Und warte mal, ich hatte noch was gerade.
Darf ich das sagen, in der Zeit, wo du suchst, dass es mir genauso geht? Ich bin null AfD, ich bin null rechts, ich bin null blau, ich bin überhaupt gar nichts. Was ich bin ist, ich bin sozialisiert mit Mitte links, sagen wir jetzt mal politisch gesprochen Mitte links. Ich bin inzwischen, das hat auch mit dem Alter sicher zu tun und mit der Weisheit, bin ich eher Mitte rechts. Aber ich lasse mich von der ultralinken Mischpoke bestimmt nicht in eine rechte Ecke schieben, abgesehen davon, dass ja 75% der Deutschen für die in der rechten Ecke steht. Das muss man ja mal sagen. Die Mehrheit der Deutschen steht in der rechten Ecke. Und das Einzige, was sie machen wollen, ist, sie wollen unbedingt die Kritik loswerden, weil sie nämlich merken, dass sie keinen Stich sehen. Sie haben komplett versagt, kollektiv komplett versagt. Inzwischen ist Herr Habeck soweit, dass er Menschen, die ihn Vollpfosten nennen, dass er die verklagt. Stell mal vor, wie peinlich das ist. Stell mal vor, Helmut Kohl hätte die Menschen, die alle mit Birne Kohl zu ihm sagen, verklagt.
Ja,
das ist so peinlich und kleingeistig, und die sind so, die wissen ja, dass sie komplett versagt haben. Sie wissen, dass ihre Ideologie an der Wand gefahren ist. Sie wissen, dass die linke, ultralinke Politik und deren Vorstellung mit Finanzen nicht einhergehen. Das siehst du nicht nur in der Bundesregierung, das siehst du zum Beispiel auch beim FC St. Pauli. Höchste Einnahmen letztes Jahr, die sie jemals hatten, aber auch die größten Schulden, weil sie mit Kohle nicht umgehen können. Die haben die kaufmännischen Grundregeln, die es braucht für eine erfolgsorientierte Wertegesellschaft. Kennen die nicht, das ist denen egal. Sie wollen sich immer überall inszenieren als die Guten. Die sind nicht die Guten, die sind die Dummen.
Nein, das ist tatsächlich auch wirklich ein bisschen Clownland. Und deshalb meine Ansage an alle Leute, die uns oder mich oder auch dich, ich springe da für dich auch in die Bresche, Kommentare solcher Sachen um, das werdet ihr sehen, wenn ihr in die Kommentare geht. Ich diskutiere da gar nicht mehr, ich lösche die. Ich lasse mir nicht von anderen Leuten vorschreiben oder mich ins rechte Lager rücken. Das mache ich einfach gar nicht mit. Ich werde diese Kommentare einfach unkommentiert löschen. Insofern braucht ihr gar nicht protestieren. Das wird gelöscht.
Eure Ganz ehrlich, warum hört man sich das denn an? Seit wann? Ich gehe doch auch nicht ins Kino und guck mir, keine Ahnung, einen Sexfilm aus den 70ern mit vielen Haaren an, weil es interessiert mich nicht. Mir interessiert kein Sexfilm aus den 70er Jahren mit vielen Haaren. Also gehe ich nicht ins Kino und gucke mir sowas nicht an. Ich weiß gar nicht, ob es noch im Kino gibt, aber ich würde es nicht machen. Und wenn ich es dann mache, sitze ich da bis zum Ende und dann beschwere ich mich, dass da viele Haare sind, dass der Film aus den 70ern ist und dass am Ende nicht geheiratet wird. Wie blöd muss ich sein? Vernimmt eure Zeit, geht hin zu eurer linken Mischpoke und feiert euch selbst und hört nicht unseren Podcast. Unser Podcast ist für euch nicht geeignet. Das genau. Ding ist nicht Ü18, aber das ist ohne Ultralinks.
Diese Leute könnten ja auch ein bisschen Geld verdienen. Die können doch auch an so einer Demonstration gegen rechts, können die doch eine Glühweinbude aufmachen oder Bratwürstchen verkaufen. Das wäre das Einzige, was noch fehlen würde. Und das Lied, was da immer gesungen wird, das heißt, hey, ho, spann den Wagen an. Das hat, was die da immer singen, das ist falscher Text, völlig falscher Text. Aber wo wir gerade dabei sind, wollte ich dir sagen, ich war gestern total irritiert, wo ich dann dachte, also ein normal denkender Mensch, was immer normal ist, kann man ja auch nicht mehr beschreiben, der kommt dann doch ins... Also ich möchte noch mal vorausschicken, ich bin ein bisexueller Mann. Ich kenne mich aus mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Ich habe im Pulverfass gearbeitet mit allen Geschlechtern. Ich habe mit allen Hautfarben und allen Religionen gearbeitet. Das war einfach so. Und ich habe da sehr viel gelernt in Mitmenschlichkeit und Kollegialität und Konflikten zwischen Religionen und Geschlechtern und Operationen und Schönheitsoperationen und Gedöns. Also all diesen Sachen habe ich viel gelernt. Trotzdem war ich gestern total irritiert, weil ich den großen Fehler begangen habe, mir im NDR die Endausscheidung für den Vorentscheid zum ESC anzugucken.
Aha.
Und da wurde zu Beginn gesagt, wir begrüßen jetzt eine Frau. Sie hat den Grand Prix vor vielen Jahren gewonnen und einen Mann, der aus einem Land kommt, der den Grand Prix, glaube ich, 6-mal gewonnen hat. Und dann habe ich gedacht, wer kommt denn jetzt? Mary Rose? Nicole? Wer kommt denn? Nein, es war Conchita Wurst. Und ich habe gedacht, das ist aber keine Frau. Entschuldige bitte, das ist eine Frau. Sind denn jetzt alle irre geworden? Da, Conchita Wurst. Und ich finde, an der Figur Conchita Wurst finde ich total toll, dass Conchita Wurst sich schminkt wie eine Frau und sich von mir aus auch noch Socken in die Wäsche steckt, was ich auch gemacht habe, wie eine Frau. Das finde ich alles total toll. Und gerade in heutiger Zeit finde ich ja, soll jeder das sein, was er gerne will. Aber es ist keine Frau. Das ist ein extraordinärer Mann oder ein Paradiesvogel oder ein,
na, weißt ein du
extravaganter
was?
Mann.
Aber sag doch einfach ein toller, mutiger Mensch. Ja. Super, dass du das machst, dass du dich traust, dass du so lebst, wie es dir gefällt. Alles gut. Aber es ist wie wenn jemand ein Fan ist von Raumfahrt und der kennt sich aus wie kein anderer, aber er ist eben blöderweise kein Astronaut.
Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so, es gibt ja dieses schöne Argument von mir, wenn ich auf einem Tretroller fahre und ich fühle mich dabei, als führe ich auf einer Harley Davidson, bleibt der Roller ein Roller.
Das kommt. Ja, und pass auf, und jetzt kommt's. Und wenn du so machst, Ist es auch noch keine Harley Davidson. Aber es fühlt sich vielleicht an, zumindest an den Lippen, wie eine Harley Davidson. Aber
ich habe nur gedacht, das ist irre. Und ich habe diesen Vorentscheid nicht angeguckt, weil ich bin nach dem ersten Beitrag schon ausgestiegen, weil da war eine Choreografin auch dabei, diese Nikita so und so, eine schwarze Choreografin, die gerade überall durchgereicht wird. Und die mag auch ihre Arbeit gut machen. Aber bei der ersten Darbietung habe ich gedacht, oh, da war aber eine Choreografin am Werk, weil es war einfach schlecht gemacht. Und ich musste an denken, ich dachte dann, das ist schlechtes Fernsehen.
Ja.
Das ist das Lied, was die gesungen hat, war gar nicht so schlecht, aber das ist keine Profisängerin gewesen. Das hast du gesehen, die kannst du nicht auf so einen Entscheid schicken. Auch wenn, natürlich nichts gegen diese Frau. Die war total glücklich, dass sie dabei war. Und sie hat auch nachher nicht gewonnen, weil heute Morgen habe ich nochmal nachgeguckt, wer hat denn jetzt gewonnen? Das ist der Sänger, der hat ein Lied gesungen, das heißt Scars.
Ja.
Und auch da siehst du, dass es ein Newcomer ist, was überhaupt kein Problem ist, aber den Newcomer zu schicken auf den bedeutendsten Musikwettbewerb, den es auf der Welt gibt, ist völlig irre. Da muss irgendjemand hin, der schon jahrelang auf der Bühne stand. Und Conchita Wurst, muss man ja auch mal sagen, die hat das damals wirklich gut gemacht, das Song. Der Song war ja geschrieben, aber die hat auch dieses Selbstbewusstsein, weil die auch durch den Schützengraben der Unterhaltung gegangen ist, als Fummeltante, um es mal so zu sagen. Die hat ja auch diese Trash-Formate mitgemacht in Österreich damals. Und deshalb hat sie auch Erfahrung und hat auch genug Ego und Selbstbewusstsein. Deshalb hat sie das gemacht. Aber was sie da gestern gezeigt haben, ich habe nicht alles gesehen. Wie gesagt, die erste und dann habe ich ausgeschaltet. Weil, ich habe mich dann gefragt, die sind doch alle völlig irre da beim Fernsehen. Warum müssen die da jetzt irgendjemanden hinschicken und da wieder ein neues Modell kreieren? Nimmt doch einfach, warum ist denn Ray Garvey nicht hingegangen? Weil das ist einer, der hat Bühnen. Ich mag die Musik überhaupt nicht, aber viele Leute mögen sie. Und der hat Bühnenerfahrung, der kann komponieren. Das wäre ein toller. Aber warum muss denn da jetzt wieder ein junges
Kind? Sag dir, es ist ganz einfach, weil überall Menschen sitzen mit der zweiten Agenda, die unbedingt uns erziehen wollen, die denken, sie wissen es besser. Und es gab es schon mal. Und dann kam Stefan Raab und der hat es einfach gemacht und er hat gewonnen. Und er hat auch noch danach in Serie abgeliefert. Und er würde es heute wahrscheinlich auch noch besser machen, wenn er alleine entscheiden durfte. Aber das geht ja nicht. Weil dann kommt nämlich der NDR, der WDR und wie diese ganzen Sender alle heißen. Und müssen alle unbedingt großartig noch mal da denken, was wir machen können und politisch korrekt. Und wir haben eine Botschaft zu verteilen. Nein, Freunde, ihr habt keine Botschaft. Die Botschaft ist singen. Es geht um Musik. Das ist wie beim Fußball. Wenn man beim Fußball sich hinstellt und sagt zu jungen Leuten, die kicken wollen, ja, du musst dich erstmal hinstellen, dann musst du so und so und so machen, dann sind die so verwirrt, dass sie, was soll die Scheiße, ich verstehe es nicht, dann erklärt es ihnen jemand, dann dreht sich der Kopf und anstatt an Freistoß und Ecke, denken sie plötzlich an, ach so, man darf hier nicht sprechen und wie ist denn überhaupt die Kultur und ich weiß gar nicht und ich habe doch einen Freund, der Mohammed, der hat mir sowas gar nicht erzählt, was muss ich hier und warum muss ich und ach, Frau Baerbock, die ist ja wichtig, was hat die gesagt? Da sind doch die jungen Leute verwirrt, die sollen Fußball spielen und keine politischen Botschaften, das ist Blödsinn, das passt nicht zusammen, man soll eins machen.
Ja, singen.
Singen.
Ja. Oder Sport. Und hier, wo du gerade dann Lena Meyer-Landrut sagst. Also ich kann da von meiner Warte als Künstler eben auch tatsächlich was dazu sagen, denn die Leute, also die Frau, die ich da gestern gesehen habe, die da gesungen hat, und ich will die da, vielleicht sieht die das ja mal, und ich will die gar nicht kleinreden oder so, aber da fehlt, glaube ich, die Bühnenerfahrung. Und es ist ein ganz anderes Medium. Lena Meyer-Landrut hatte einen ganz großen Vorteil. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Die war auch selbstbewusst. Die hat sich durch die vielen Kritiken bezüglich ihres Akzents, den sie damals ja bedient hat und so, hat die sich nicht beeindrucken lassen. Die war selbstbewusst. Und das zum Beispiel bei mir, wenn viele Leute fragen, warum findest du nicht im Fernsehen statt? Also mittlerweile trauen sie sich ja nicht mehr, mich zu buchen. Aber ich bin auch kein Fernsehmann. Ich sehe da vier Kameras und dann habe ich schon, dann ist Kay Ray, fällt dann zusammen, weil der hat zu viel Respekt vor diesen Sachen und der ist dann halt einfach unsicher. Und da bringt es mir gar nichts. Wenn jemand sagt, du bist ein toller Sänger, ich habe ein super Lied für dich, sing das mal beim ESC, dann würde ich mich auf der einen Seite natürlich auch freuen und fühlte mich geehrt, aber ich könnte das nicht bringen, weil ich bin ein Schützenfestzelt, Rampensau, Straßentheatermensch, jemand, der solche Sachen machen kann und auch im Theater meine Show machen kann. Da bombt mich nichts von der Bühne. Aber dafür fehlt mir der Arsch in der Hose für den ESC oder so zum Beispiel. Und ich glaube, dass die viele junge Leute das auch nicht haben. Und ich glaube, du merkst das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses Ding, I don't feel hate oder was das da war, hast du auch gemerkt. Die Message war viel zu überhöht. Der Typ war zwar selbstbewusst, aber trotzdem kam das nicht, das kommt nicht rüber.
Und erinnerst du dich noch an diese St. Pauli Connection Band? Erinnerst du dich noch an die?
Das war letztes Jahr.
Ja, das meine ich. Diese St. Pauli Connection Band, ne? Also jeder, der die Hintergründe davon konnte, der hat sich totgelacht darüber, wie die auf die, dass diese St. Pauli, und da ist ja Corny Littmann ganz vorne mit dabei, dass die wirklich meinen, sie können, sie haben eine Ahnung von internationalem Voting, von Musik, von allem. Die kennen alle nur ihre kleine Bühne. Ihre kleine, wunderbare Bühne, mit der sie ganz kleine, kleine Stücke machen, mit ganz schlechten Perücken und feinen Kostümen, die sie gerne auch von anderen Leuten bezahlen lassen, so in der Art. Das können die. Und ganz ehrlich, die heiße Ecke finde ich toll. Super gemacht, super Musik, ist lustig, kann man sich angucken als Hamburger Tourist, 1A. So, die zweite Folge von der kleinen heißen Ecke heißt dann nicht mehr heiße Ecke, sondern heißt irgendwie anders. Es ist das gleiche, kleines Format, kleine, aber schöne Charaktere, klein, bisschen lustig, man kann lachen. Ich weiß nicht mehr, wie hießen die Königs vom Kiez, glaube ich, hießen sie oder so, ne? So, das nächste Stück ist im Prinzip wieder das gleiche, in deren Blase sind die. Wie kommen die denn auf die Idee, dass sie den Hauch einer Ahnung haben von einer völlig anderen Branche, nur wegen der geschlechtlichen Ausrichtung?
Ja, ja,
also, Ich habe eine Zeitung gelesen oder ich bin ein Fan von der NASA und denke, ich bin Astronaut. Das ist genau das Gleiche. Das ist Blödsinn. Du kannst es nicht. Du hast eine Zeitung gelesen, aber du kannst es nicht. Und das Gleiche gilt für das Schmidt-Theater. Das ist eine kleine Wurstveranstaltung in Hamburg, Lokalkolorit. Gut
das
gemacht.
Das Schmidt-Theater ist mittlerweile ein homosexuelles Ohnsorgtheater. Mehr ist das nicht. Das Schmidt-Theater ist ein homosexuelles Ohnsorgtheater. Da ist nichts Subversives mehr. Das ist wirklich eine Ansammlung von zeitgeistesgestörten Idioten. Aber, und deshalb, ich habe Pension Schmidt nie gesehen und die heiße Ecke auch nicht. Vielleicht haben sie das ja gespürt. Ich habe ja ein Problem damit, wenn jemand sagt, wir sind alle eine tolle Familie. Das hat man übrigens auf AIDA ja auch immer gesagt. Wir sind eine tolle Familie.
Ah, ich habe einfach nicht
mitbekommen, wie diese Familien dann mit jemandem umgehen, wie mir. Ich wollte nie zu einer Familie gehören. Und deshalb bin ich sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass ich nicht die großen Bühnen spiele und vielleicht auch da oder da mal runterfliege oder so. Aber ich gehöre keiner Familie an, außer meiner eigenen. Und ich bin tatsächlich auch außen vor. Ich gehöre nicht der Comedy-Szene an, weil ich Kay Ray bin. Und ich gehöre nicht dem Entertainment an, weil ich Kay Ray bin. Und ich bin auch kein Speaker, ich bin Kay Ray. Ich bin eine völlig eigenständige Figur, die denkt und sagt, was sie denkt und was sie meint und witzig ist, ohne Isthmüsse oder sonst irgendwelchen Scheiß. Und darauf bin ich tatsächlich total stolz. Ich brauche keine Familie und schon gar nicht diese Verlogenen. Da fällt mir nämlich noch ein, hast du mitbekommen, dass im Sport, da kenne ich mich ja gar nicht aus, aber ich fand es natürlich interessant, dass ist das der Deutsche Fußballbund, dass die in einem Stadion hochgehalten haben, es gibt nur zwei Geschlechter.
Ja, der DFB ist scheiße und es gibt nur zwei Geschlechter und dafür mussten sie 18.000 Euro Strafe zahlen, der Verein, wo das passiert ist.
Und weißt du, was die Begründung war? Dass man im Stadion keine politische Message haben darf. Ach. Aber was ist denn dann bitte die Armbinde ab bei Frau Faeser?
Nein, das ist ganz ehrlich, was ist denn mit den ganzen, geh mal ins St. Pauli-Stadion, das ganze St. Pauli-Stadion ist von oben bis unten voll, kein Preis für Nazi-Scheiß, rechts muss raus, Faschisten sollen kein Fußball gucken und das ist überall hingeschrieben, große Botschaften. Das ganze Stadion, der ganze Verein ist eine einzige politische Botschaft. Und was sie probieren, das finde ich cool übrigens, zu verbinden sozusagen den Lokalsport mit auch einer Haltung. Ich finde Haltung gut grundsätzlich. Aber bei denen ist das so, dass sie sich probieren, den gesamten Regeln einer gesamten Sportart und auch einer der Kommerzialisierung, das gehört damit dazu, die probieren sie rauszuziehen und trotzdem zu überlegen. Das machen sie zurzeit gut, weil sie in der zweiten Liga auf Position 1 stehen. Das machen sie gut. Und sie haben richtig Glück, die haben einen guten Trainer gefunden und sie haben auch ein gutes Team sozusagen zusammen, die füreinander einstehen. Und sie bringen das mit der Botschaft und unter einen Hut. Aber dadurch, dass die Botschaft das finale große Geschäft verhindert, werden die aufsteigen und wieder absteigen. Das macht auch wahrscheinlich nichts. Das ist auch egal bei denen. Auch kaufmännisch ist es wahrscheinlich egal. Aber tatsächlich ist es so, dass die Botschaft alles kaputt macht. Und dann kommst du an und machst eine Botschaft, die aus der KI kommt, die so gefeierte KI, die Wahrheit weiß und die Wahrheit liefert, weil gib mal bei KI ein, wie viele Geschlechter gibt es. Du wirst es nicht glauben. Egal, welche KI du nutzt. Es wird immer sagen, die Antwort ist immer zwei.
Ja.
Und insofern weiß man jetzt nicht, also man muss jetzt, also man darf die Wahrheit nicht mehr sagen, weil die Wahrheit politisch ist. Das verstehe ich nicht mehr. Da bin ich raus. Das verstehe ich nicht mehr.
Ich muss ja, was bleibt uns? Also es gibt nur zwei Geschlechter und Conchita Wurst ist ein Mann. Genau wie Olivia Jones auch. Das ist auch ein Mann. Das ist, sind beides Männer.
Und ja. Das, da habe ich ja neulich im Rahmen des Dschungels habe ich gepostet bei Facebook, ich bin Olivia Jones müde. Ich kann es nicht mehr, ich kann das Gefasel nicht mehr ertragen, ich kann die Kostüme nicht mehr ertragen, es interessiert mich 0,0 und ich war total erstaunt, wie schnell, wie viele Menschen mir zugestimmt haben.
Ja, ja, weil man kann das, diese Propagandatröte auch nicht mehr und ich ertragen. Und ich bin ja nun auch mit Oliver befreundet im Großen und Ganzen, obwohl uns die Zeit fehlt, weil ich die Zeit für mich auch nicht nehmen würde. Hatte ja gerade 15-jähriges Jubiläum, hat mich aber nicht eingeladen. Wo ich dann so gedacht habe, ach, wäre auch nicht schlecht, warum kann ich da nicht mehr hingehen? Aber die
Letter- das ist die Familie. Das ist der Vorteil dieser schönen, wunderbaren, heilen Familienwelt. Das habe ich ja bei Ida auch erlebt. Da ist man toll und das Lächeln ist bei uns zu Hause und wir sind Familie. Und dann geht es darum, dass mal jemand sich von der Familie so hinter sich dich stellen muss oder für dich eintreten muss oder sich die Wahrheit angucken muss. Und dann bleibt da gar nichts mehr über von der ganzen Familie, sondern beugt man sich drei Leuten, die irgendeinen Shitstorm anzetteln oder damit drohen, dass sie einen machen. Es ist total irre. Scheiß auf solche Familien.
Genau, also das habe ich immer schon, deshalb habe ich die heiße Ecke nicht gesehen und die Pension Schmidt auch nicht. Ich erinnere mich an ein Interview, wo ich dann gedacht habe, hoffentlich sieht Cordi das nicht. Caroline und ich waren zusammen, haben ein Interview gegeben für die Presse.
Ja.
Und ich passe ja immer nicht auf. Und dann musst du dir vorstellen, hier sitzt Caroline und Caroline sagt, ja, das ist so schön im Schmidt-Theater, wir sind doch eine große Familie. Und ich vor der Kamera so, was? Wieso? Wir sind hier keine Familie. Ich gehöre nicht in diese Familie. Das ist ein Unternehmen, was mit Geld rettet. Ach so, ja, also das mit Geld redet und das war's. Natürlich, das ist Scheiß auf die Familie. Und wo wir gerade bei Familie sind, fällt mir noch was ein. Das ist mir in meiner Timeline jetzt gestern. Und ich, kennst du das, wenn du so bei Instagram was wegwischst? Die sind ja mittlerweile aus wie bei TikTok. Ja. Du nimmst das Handy und landest dann in so einer Videospirale.
Ja.
Wo ich dann
nach
10 Minuten denke, jetzt habe ich schon wieder 10 Minuten auf dem Ding rumgewischt. Und da ist mir ein Comedian. Das ist ein Aufruf jetzt an all euch da draußen. Falls ihr wisst, welcher Comedian das war, vielleicht habt ihr es ja auch in eurer Timeline, bitte mir schicken, kray@kray.de, mit dem Comedian nehme ich Kontakt auf. Der hat nämlich gesagt, Leute, ich muss euch jetzt mal was sagen, es war ein junger Comedian, ich muss euch jetzt mal was sagen, ich habe Backstage gesessen in einer Show, ich habe eine Mixed-Show gemacht in Hamburg und dann hat es geklopft an die Garderobentür und eine Frau begehrte Einlass. Was mich schon gewundert hat, weil es klopft selten von Zuschauern an Backstage an Garderobentüren. Was will die jetzt und so? Und dann hat die gesagt, wer von euch ist zuletzt aufgetreten? Und dann hat dieser Kollege irgendwie gesagt, also ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben oder so, aber er hat gesagt, wir waren drei Comedians. Einer war Syrer, einer war schwarz und einer war ich. Und ich war der Letzte und ich bin weiß. Also es ist eigentlich eine dumme Frage gewesen, wer denn jetzt der letzte Comedian gewesen ist. Aber ich habe dann gesagt, ich war's. Und dann hat die gesagt, kannst du mal bitte vor die Tür kommen mit mir? Das fand ich ein bisschen doof, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und dann hat die mich zusammengeschissen, dass die das total scheiße fand, was ich gemacht habe und dass das total widerlich war und so und so. Und dann guckte der so in die Kamera und hat gesagt, liebe Zuschauer, wenn ihr euch von den komischen Texten getriggert fühlt, geht nicht in eine Comedy-Show, geht woanders hin, geht nicht in eine Comedy-Show. Und ich habe gedacht, aber das ist noch mein Satz. Ja. Und dann habe ich darüber geschlafen und heute Morgen bin ich wach geworden und der erste Gedanke war, jetzt hat er mir schon wieder mein Credo weggenommen. Das ist ja eigentlich ein Witz. Ich meine, diese jungen Leute haben doch damit angefangen, das Publikum darauf hinzuweisen, was man alles, worüber man Witze machen darf und worüber man keine Witze machen darf. Und dann dachte ich, jetzt hat er mir das weggenommen. Und dann habe ich aber mich nochmal zurückgelehnt und dachte, hey, du musst das nicht immer alles so negativ sehen. Der hat dir nichts weggenommen, weil du kannst das ja auch sagen. Das heißt, ich werde jetzt Videos machen mit meiner Yvonne heute Abend mit so kurzen Sätzen. Mein Name ist Kay Ray. Wenn ihr euch getriggert fühlt, bleibt zu Hause. Mein Name ist Kay Ray. Ich mache immer Witze, die man nicht machen darf. Mein Name ist Kay Ray. Bei mir findet statt Sexismus, Ismus, Rassismus, alles auf der Bühne. Wenn euch das nicht passt, bleibt zu Hause. Weißt du so?
Mein Name ist Kay Ray und ich reiß diesen Brand, diesen eigentlich linksextremen Boris Brand, reiß ich in die rechte Ecke.
Ja, genau. Also was auch interessant ist, ich habe ja jetzt tatsächlich ein Angebot bekommen, auch für die Leute draußen, dann könnt ihr schon Briefe schreiben. Ich bin Dozent bei der Comedy-Schule von Hamburg.
Zu Recht.
Und ich habe überlegt, was soll ich denen denn jetzt sagen? Also, wofür stehe ich denn? Also, ich stehe für freien Humor und für Improvisation mit den Leuten, lustig sein und so. Und da ist mir ein ganz interessantes Ding aufgefallen. Die Kollegen sagen doch immer gerne, das hörst du immer so, wenn du einen Witz machst über Schwarze meinetwegen, dann muss dieser Witz eine zweite Ebene haben. Also eine zweite Ebene, damit er nicht rassistisch ist. Also der muss noch eine andere Ebene haben. Und mir ist bei dieser ganzen Überlegungen, wie tick ich eigentlich und was mache ich da eigentlich und so, ist mir aufgefallen, das ist falsch. Die zweite Ebene ist Kay Ray. Die erste Ebene, wenn ich im Bus einen Schwarzen sehe und einen blöden Witz über einen Schwarzen reiße, dann hat das keine zweite Ebene. Wenn ich aber auf einer Bühne bin, ist die Bühne die zweite Ebene. Denn dann darf der Zuschauer gerne darüber nachdenken, ob das, was ich da gemacht habe, rassistisch ist, ob das lustig ist, ob man sowas machen darf, ob man das nicht tun darf. Das ist die zweite Ebene.
Ja, und in dieser Comedy-Schule, ne, kann ich dir jetzt schon sagen, was der wichtigste Auftrag von dir eigentlich ist. Der wichtigste Auftrag ist, sich hinzustellen und zu sagen, herzlich willkommen. Ich möchte gerne mit euch in wenigen Sätzen, möchte ich euch kurz erklären, was die Aufgabe von Kabarett und Comedy ist. Und zwar im Prinzip mehr oder minder seit Menschengedenken. Jeder König, jeder Herrscher, jeder Diktator, jeder hatte um sich rum einen, der irgendwie alles sagen durfte, weil man offiziell vereinbart hat, dass man das, was der sagt, nicht ernst nimmt. Aber der hat immer, jeder Hofnarr hat immer das gesagt, was negativ im Volk auch gesagt wurde über den König.
Genau.
So. Und da so hat der König durch eine, in einer sehr intimen, einsamen Art und Weise, auf überzogene Art und Weise erfahren, was das Volk über ihn denkt. Und er konnte entsprechend seine Politik und sein Verhalten korrigieren. Man erzählt sich, er sei fettleibig geworden. Sagt das Volk, wir müssen sie köpfen dafür. Dann sagt der König, jawohl, wir müssen sie köpfen. Und beide lachen, der Hofnarr und der König. In Wirklichkeit weiß der König, ups, ich muss vorsichtig sein, die haben nicht genug zu futtern, ich fress zu viel, ich muss abnehmen. Und in seiner nächsten Rede ans Volk sagt er, ich muss den Gürtel enger schnallen, damit ihr mehr zu essen habt. So funktioniert das Zusammenspiel zwischen, sag mal, Hofnarr und König. Heute ist es, und danach war es immer so, immer, in den 40er, 50er, 60er, 40er nicht, aber am Ende der 40er, dann 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, 2000er war es immer, immer so, dass die Kunstszene grundsätzlich links der Regierung war und sehr regierungskritisch, dass Kabarett und Comedy immer links war und regierungskritisch, egal ob es SPD-Regierung war oder ob es CDU-Regierung war, die waren immer, deren Aufgabe ist, ein Regulat oder Regulativ heißt das, glaube ich, ein Regulativ zu sein zwischen dem, was die Regierung macht und dem, was das Volk denkt. Und die leben davon, Comedians leben davon, die Regierung im Sinne des Volkes zu kritisieren. Das ist Handwerk, das gehört so. Und heute ist es so, dass sich Caroline Kebekus hinstellt und rumtrötet, wer nicht geimpft ist, hat bei ihr in der Show nichts verloren. Heute ist es so, dass ein Arzt, ja, der auch regulativ ist, wie zum Beispiel Herr Doktor, wie heißt er da, dieser Hilfskomedian und Arzt da, wie heißt er denn nochmal?
Dr. Hirscheck von Haushaar.
Genau, von Hirschacker, Dr. von Hirschacker. Der Vogel, ja, zum Beispiel, stellt sich hin und gibt einfach eins. Er erzählt, macht Regierungspropaganda und lässt sich auch noch bezahlen und sagt das auch noch, dass er dafür bezahlt wird, dass er irgendwelche Meinungen vertritt und so. Das ist doch keine Comedian. Das ist doch kein Entertainer. Das ist doch nicht Kunst und Kultur. Das ist genau das Gegenteil. Das ist Regierungspropaganda. Und das ist das, was in der DDR ja auch gemacht wurde. Da gab es dann irgendwelche regierungskonformen Sänger und die durften auftreten. Und Udo Lindenberg hat 20 Jahre gebraucht, bis er auftreten durfte. Dann allerdings hat er eine Schalmei bekommen und hat ihm Honecker eine Lederjacke gegeben. Und auch das war Regierungskritik. Und heute steht der gleiche Mann. Der lebt davon, dass er regierungskritisch war, sein ganzes Leben lang. Und heute steht der da. Und es ist egal, was die Regierung macht, er ist auf jeden Fall auf deren Seite.
Ja, ja.
Bundesrepublik Deutschland.
Ja. Demokratie
rennt. Das geht mir so auf den Sack. Und das muss man denen sagen, den jungen Comedians. Guckt euch an, was schiefläuft. Guckt euch an, was das Volk denkt und fühlt. Und seht zu, dass ihr zum Sprachrohr des Volkes werdet, aber doch nicht von der Regierung. Das ist kulturell falsch.
Ich zitiere Alexander Kissler. Alexander Kissler hat neulich geschrieben, vielleicht, weil es sind ja 4.500 Leute eingetreten bei den Grünen. Und da hat Alexander Kissler geschrieben, ich weiß auch warum, die wollen alle ins öffentlich-rechtliche Fernsehen.
Ja. Nee, und weißt du, sie wollen Parteikarriere machen, damit sie nämlich irgendwie von dem ganzen Scheißdreck profitieren, weil bei den Grünen, das ist ja nachgewiesen, funktioniert ja dieses Brüdergeschäft, früher hieß es Bestechung, das Brüdergeschäft funktioniert ja super, das muss man sagen.
Ich habe noch eine kleine Anekdote gestern aus der Bäckerei, ich sage nicht wo, sonst kriegt die nachher Ärger, wo ich dann wieder gedacht habe, ja, so tickt das Volk. Ich habe 3 Stücke Apfelkuchen gekauft und habe gesagt, haben Sie auch Sahne? Nein, Sahne haben wir nicht mehr. Sag ich, ach, das war so schön früher, dieser Sahneautomat, wo dann diese leckere Sahne dann da drauf gemacht wurde. Aber das hat man heute nicht mehr. Heute haben alle diese billige Sprühsahne, die ganz furchtbar schmeckt. Und dann sagte die, also die gezuckerte ist ganz schlimm, aber die andere geht vielleicht noch, aber Sie haben schon recht. Gut, sag ich, was macht das denn? Was weiß ich, 5 Euro so und so. Tut mir leid, ich habe noch was, was früher besser war. Ich habe kein Bargeld. Ich muss jetzt diese 5 Euro mit meiner Karte zahlen. Und da sagt die, ja, haben Sie auch recht. Soll ich Ihnen noch was sagen? Es wird ja gemunkelt, dass die Digitalisierung in Deutschland nicht funktioniert. Ich finde das ganz gut, dass wir so schlechtes Internet haben, weil wenn es besser wäre, da lässt sie dich nicht impfen, dann darfst du nicht mehr einkaufen.
Ja, sagt die Frau. Guck mal an.
Ja!
Und jetzt sage ich dir, und das genau, dieser Satz ist eigentlich ein Satz eines politischen Kabarettisten.
Ja.
Weil es nämlich regierungskritisch ist, weil es sich über die Situation lustig macht, alles das, das ist normalerweise, müssen sie das machen. Heute sagen sie, wer nicht geimpft ist, darf nicht bei mir ins Publikum gehen. Und zwar sagen sie heute, das Schlimme ist das, damals in der Situation der Angst und der Unwissenheit. Okay, aber sie haben es durchgezogen und sie sagen es heute noch. Das ist das Allerschlimmste. Heute noch ist es so, dass sie total dazu stehen, was sie gemacht haben, weil sie nämlich keine Fehler zugeben können. Und auch da ist die Regierung das Vorbild. Die Regierung hat überhaupt gar keine Angst vor Fehlern. Die stellen sich ja sogar hin und sagen, ja, Deutschland ist am Ende. Deutschland ist nicht mehr konkurrenzfähig. Stell dir mal vor, du reiten das Ding in den Dutt und dann sagen sie, ja, ist so jetzt, ist so, ja.
Ja, also da habe ich neulich Lanz gesehen und bei Lanz war eine von den Wirtschaftsweisen.
Ja.
Und die hat was Kluges gesagt, ich fand das schon klug. Die hat dann gesagt, das Problem momentan ist, wir müssen die große Transformation bewältigen, aber die Regierung ist sich nicht einig, wie. Die einen wollen es, dass der Markt das reguliert, also nach dem Motto, einige Firmen werden über den Deister gehen, aber die, die richtig investieren, kriegen das hin. Und die anderen wollen es über die Steuern regulieren. Die wollen alles bezuschussen. Und beides kann funktionieren, aber nicht auf einmal. Und deshalb, man ist sich da nicht einig. Und dann habe ich gedacht, ja, das mag ja klug sein. Aber bei mir tauchte sofort auf, warum haben wir denn jetzt mit mal eine große Transformation? Wer wurde denn eigentlich danach gefragt, ob wir eine große Transformation machen wollen? Und wenn es hieß The Great Reset und diese ganze Sache, da war man doch Verschwörungserzähler, wenn man gesagt hat, es wird sich einiges ändern, da gibt es irgendwo Pläne, dass sich alles ändern muss, transformieren und diese Begriffe, das war doch alles unter Verdacht schon. Und jetzt ist es aber so, der Begriff der großen Transformation, das darf jetzt einfach mal so gesagt werden. Das steht einfach so im Raum. Wurde keiner gefragt, ob man das überhaupt machen will. Das wird einfach gemacht jetzt.
Ja, und es gibt ja vor allen Dingen, sind sie ja, das muss man sagen, das Einzige, was diese Bundesregierung kann, es gibt genau eine Sache, die können. Neue Worte erfinden, die negative Dinge in ein positives Licht setzen. Das können sie. Sie können sonst wirklich ganz wenig bis nichts, aber das können sie. Da gibt es immer dieses, eine Transformation, Energieunabhängigkeit, dieser ganze Scheiß. Nichts funktioniert, aber es gibt ein geiles Wort dafür.
Ja, da fällt mir noch eins ein. Moment. Wie hat Lindner das genannt? Lindner hat doch was, der hat einen neuen Begriff für den Haushalt. Ach so. Der hat gesagt, das ist kein... Oh, ich weiß nicht, fällt mir nicht mehr ein. Schade, der hat sich nämlich auch so ein bescheuertes Wort ausgedacht. Lindner hat, Moment, Haushalt, vielleicht finde ich es ja noch. Weiß ich nicht mehr. Lindner hat gesagt, das ist kein Haushaltsgesetz, das ist ein Regulierungsgesetz. Das ist also, der hat auch ein neues Wort gemacht. Hat auch wieder ein neues Wort erfunden. Also das Berühmteste ist ja das Sondervermögen. Was
Ja,
ein Berg
natürlich.
ist, ist
Genau.
ein Sondervermögen.
Aber es gibt, sie machen es in allen Bereichen. Du kannst das überall jetzt sehen. Es gibt überall immer, es gibt tatsächlich sitzen da irgendwo Menschen, die wahrscheinlich tatsächlich eine Ausbildung abgeschlossen haben. Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich haben sie das. Irgendwas im Sinne von Deutsch oder Sprache oder so. Und die erfinden immer diese feinen Worte. Ich bin gespannt. Sie haben sicher noch ganz viele andere Sachen. Das war ja, ich meine, die werden auch eines Tages ein neues Deutschlandlied erfinden, weil ja, sie wollen ja unbedingt Deutschland abschaffen. Insofern, das muss auch ein neues Lied her. Und das
Ja.
können nicht Wayne Morris und ich machen und du auch nicht.
Nein, nein, nein. Schon komisch, wie ungern unsere Gendersensibelchen gendern bei unschönen Bezeichnungen, wie zum Beispiel Schwurbler.
Ja.
Hörte man da je von einer Schwurbelnden oder von einer Schwurblerine oder von einer Schwurblerette oder in der Schweiz von einer Schwurblerone?
Ja. Das ist ja das Tolle. Es gibt ja auch gerade für Verbrecher, Vergewaltiger, Dieb, Räuber, wird nie gegendert.
Ja.
Negative Begriffe werden nie gegendert. Das
Das
sind
sind
immer
Männer,
Männer.
das
Das müssen
bleiben.
Männer sein.
Sind Männer und das bleiben sie auch. Wenn
Ja.
Männer was verbrechen, dann sind sie schuldig. Wenn Frauen was verbrechen, dann findet man sie unterkühlt unter einer Brücke.
Das ist aber böse, aber gut.
Aber sind sie auch Opfer? Ist halt so.
Das darf der Hofnarr, darf genau das sagen.
Ja, der muss
Ja.
so was sagen. Das ist tatsächlich. Ja, sehr schön. Ich habe gestern Abend, wir müssen zum Schluss kommen, ich habe gestern Abend bedauert, dass meine Kasematte-Veranstaltung nicht stattgefunden hat. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Location, muss mal gucken, ob das klappt. Ansonsten, ja, bin ich auch heute Abend in Barmstedt, da sind wir ausverkauft und wir waren. Ah, es gibt noch eine tolle Nachricht, das muss ich noch eben sagen, für den Zuschauer. In Berlin haben wir 98 Tickets verkauft an eine Schule. Weil ein Lehrer gesagt hat, er möchte gerne meine Show besuchen mit drei Abgangsjahrgängen, weil die da lernen sollen, was darf Satire? Und bitte, es geht nicht darum, was Satire nicht darf, denn Satire darf alles, muss sogar alles. Ja, der nimmt diese Schüler mit, damit sie mal lernen, was Satire darf, nämlich das, was
Ich würde
Kay.
mal sagen, man muss vorsichtig sein. Satire darf, ich finde, also Satire darf alles. Aber was es nicht darf, ist Konformität und Propaganda.
Ja, genau, das darf sie
Weil das ist
nicht.
nämlich dann keine Satire mehr. Insofern, ja.
Naja,
Naja.
also guck mal, ich denke ja dann immer an Böhmermann, wo man immer
Ja.
gesagt hat, ja, Böhmermann, der darf natürlich auch alles. Die Frage ist nur, ob man es ernst nimmt. Und ich
Ja,
nehme das
und der
aber nicht.
Böhmermann übrigens, ne, das ist ja die schönste Nachricht der Woche. Der Böhmermann hat den Prozess gegen den Imker verloren. Der Imker darf weiter mit seinem Bild werben. Das ist mein persönliches. Ich muss immer nach links gucken, weil dieser Hund da schon wieder Sachen macht. Warte.
Ah.
So, genau. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Nein, das Herr Böhmermann wunderbar hat den Prozess verloren und der Imker darf weiter mit seinem Gesicht werben.
Ja, guck mal, das ist doch toll.
Ja.
Das ist sehr schön.
Ein erfreulicher Abschluss
Ja,
sozusagen.
das ist ein sehr erfreulicher Abschluss. Ich freue mich auf das nächste Mal und ja, schick dir
Wenn
ganz.
es wieder heißt, einer dieser Umschläge ist deiner.
Ja, genau. Und wir sagen mal Tschüss. Und den Song schickst du mir noch, den darf ich da reinschneiden.
Schicke ich dir.
Sehr schön. Ganz liebe Grüße an
Mach
dich.
ich.
Es war nicht Eric Paisley, es war, wie
Wayne
heißt
Morris.
er? Wayne Morris. Das ist
Und
ja
Kirsten Brandt.
Wayne Morris. Großartiger Kollege.
Ja.